Na, grüß Ihnen Gott, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Der Gerald Wotter spricht hier, Ihr persönlicher Hauptprojektleiter. Und ich hoffe, dass es Ihnen gut geht, sollten Sie schon in Ihrem Bettchen liegen und sich auf den heutigen Abend, die heutige Nacht vorbereiten, die Sie vielleicht dann in weiterer Folge auch schlafend verbringen. Will ich Sie daran erinnern, haben Sie die Zähne geputzt? Das ist gut, wenn Sie gerade mit Ja geantwortet haben. Ich habe eine kleine Pause gelassen. Sollten Sie mit Nein geantwortet haben, so rate ich es Ihnen zu tun. Ich habe einmal am Abend nicht die Zähne geputzt und justament war es ein Abend, wo ich vorher essen war. Ich war in einem sehr gut gehenden, renommierten Lokal in der Wiener Innenstadt. Es ist ein Lokal, das sehr guten Fisch hat, dessen Namen ich auch nicht sagen darf, weil es sonst eine kommerzielle Werbungseinschaltung wäre, die ich nun unterlassen möchte. Und ich habe mir bestellt einen Zillertaler Karpfen mit Hochzeitsmarschmusik. Und die ist dann gekommen, der Kellner ist gekommen, er hat einen weißen Oberlippenbart und schwarze Haare rundherum. Und ich habe gleich gewusst, die Haare sind gefärbt. Was ich nicht wusste, war, dass dieser Mann giftig war. Sprich, er hat von seinen Fingerspitzen ein besonders hartnäckiges Gift sozusagen abgesondert, das jeden Menschen, der dieses Gift isst, sterben lässt. Ich habe dann den Fisch gegessen, bin nicht gestorben. Warum? Weil der einzige Umstand, der mich nicht sterben ließ, war der, dass von diesem Gift nur sehr wenig auf den Fisch draufgekommen ist und der Fisch als Speiserest in meinem hohlen Zahn ganz hinten, der linke, der Ochter war das, glaube ich, Ochter links unten. Und da drinnen, ich war schon lange nicht mehr beim Zahnarzt, mindestens 13 Jahre, hat sich ein Riesenloch gebildet, weil die Plombe rausgefallen ist und dieses Stück Fischfleisch ist da drinnen liegen geblieben. Jetzt habe ich aber am Abend vergessen, die Zähne zu putzen und in der Nacht, da tut man gern mit den Zähnen immer dumm und mit dem, ich glaube auch, es war, glaube ich, meine damalige Bekannte, mit der ich damals ein Verhältnis hatte. Sie, es war Sven, richtig. Und sie hat dann in meinem Mund mit der Zunge herumgetan und ist zufällig auf dieses Fischstück gestoßen und bei mir im Bett gestorben. Sie können sich vorstellen, wie traurig ich war, weil ich ja damals sie sehr gern gehabt habe und habe sie dann gerüttelt und gerüttelt und sie hat geröchelt. Und Gott sei Dank habe ich meine Ausbildung beim Internationalen Rotkreuzverein und habe ihr dann meine linke Vorderzehe in den Mund hineingesteckt, was sie dann erbrechen ließ und sie hat dann den Fisch wieder herausgebrochen. Darauf ist mein damaliger Hund Ferdinand, wie hat er geheißen? Ferdinand Hohenlohe ist gekommen und hat das Fischstück, das aus dem Mund rausgefallen ist, gegessen und ist jämmerlich zugrunde gegangen. Darauf ist der Dinosaurier meiner Nachbarn gekommen und hat den toten Hund gefressen. Sie wissen, Dinosaurier sind Aasgeier und ist dann auch gestorben. Und das Blöde war, dass der Dinosaurier meiner Nachbarn, der Familie Kundacek, der letzte Dinosaurier war, der auf der Welt gelebt hat. Und somit ist eine ganze Generation von Dinosauriern elendlich zugrunde gegangen. Und heute ist es noch schön, wenn man Dinosaurierknochen findet, die ich alle bei mir daheim gelagert habe. Und dann gehe ich mit einem Schaufel ins Schlafzimmer und grabe ein bisschen herum und dann finde ich Dinosaurierknochen und Eier und verkaufe sie dann ans Technische Museum und die machen dann dort ein Dinosaurier-Clubbing. Meine Damen und Herren, was lehrt uns diese Geschichte? Sie zeigt uns ein bisschen, dass man aufpassen muss, dass man sich um seinen Körper kümmern muss, man soll ihn waschen, damit man nicht stinkt und man soll aber auch schauen, dass man die Reste, also die Fremdkörper, die Tiere, die man im Mund hat und in den Ohren, wieder entfernt vor dem Schlafen gehen. So, ich schicke Ihnen jetzt ein Gute-Nacht-Bussi, falls Sie noch keins bekommen haben und freue mich, wenn wir uns jetzt ein bisschen miteinander auseinandersetzen können, nur eine scheinbare Kontradiktion in See. Sie verzeihen mir diese Doppeldeutigkeit. Ich hoffe, wir haben es ein bisschen schön miteinander und spiele Ihnen jetzt einmal das Lied vor Angel Eyes. Es kommt von der Gruppe ABBA, denn ich glaube, Sie wissen schon, was ich meine, oder? Look into these Angel Eyes. Schau rein in diese Engelsaugen, heißt das auf Deutsch. Und wer sie einmal gesehen hat, für den ist nichts mehr so, wie es vorher war. Das will uns das Lied sagen, ein sehr romantisches Lied. Aber meine Güte, Romantik ist ein Thema, das uns jetzt sehr, sehr beschäftigen wird, meine Damen und Herren. Und wen kann man zu diesem Thema besseren einladen? Heute unser Gast, Konferencier, Moderator, als den Elmar Oberhauser. Servus, Elmar.
Ja, servus, Gerald.
Elmar, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin immer ein großer Bewunderer. Wir kennen uns schon sehr lange. Wir haben viele Sportreportagen gemeinsam gemacht. Wir haben auch die Zeit im Bild damals, wie es noch Doppelmoderation zwischen Burschen gegeben hat, gemeinsam gemacht. Du warst damals noch 16, ich habe dich damals in den ORF gebracht. Ja, und jetzt bist du ein großer Star und ich freue mich, dass du trotzdem zurückkommst zu deiner Basis. Und dafür bedanke ich mich sehr und eine Stunde für uns zur Verfügung stehst.
Naja, Gerald, ich muss dazu sagen, ich bin natürlich nach wie vor ein großer Freund von eurer Sendung und ja, ich glaube, ich werde gleich anfangen und tun wir da nicht über unsere privaten Geschichten umeinander reden. Ich freue mich aufs Thema, ist ein spannendes Thema und fangen wir an.
Ja, Elmar, danke dir, ich ziehe mich zurück wie immer und werden wir das Ganze anhören.
Na klar, mach das, Gerald.
Ja, ich mach's eh, Elmar.
Ja, na, was gibt's da jetzt zum Umeinanderreden?
Ja, ich rede ja eh nicht umeinander, Elmar. Ich bin ja schon weg.
Ja, geht das jetzt?
Ja, sehr gerne. Servus, Elmar, Papa.
Servus, Gerald. Also, mach's gut. Hörst du noch zu?
Ja, natürlich. Ich höre mir das immer gerne an. Ich setze mich jetzt ins Auto und höre ein bisschen zu. Gut, also aber jetzt wirklich. Ciao.
Servus. Ja, hier Elmar Oberhauser. Ich freue mich sehr, hier zu sein, habe ich schon gesagt. Ich stelle Ihnen gleich meine Gäste vor. Auf deiner Seite ein Mann, der sicher in letzter Zeit immer wieder im öffentlichen Interesse steht. Es ist ein Austroamerikaner, der jetzt wieder zurückgekehrt ist ins österreichische Land. Willkommen, Franz Strohdach.
Hi, good evening.
Franz, sagt man Franz oder Franz?
Franz eigentlich.
Franz. Ja. Wie schreibt man das?
F-R-A-N-Z.
Aha, Franz Strohdach.
Franz.
Franz Strohdach. Mhm. Ganz kurz zu Ihrer Geschichte, Mr. Strohdach. Sie sind in Amerika, glaube ich, in Massachusetts.
In Minnesota.
Minnesota, ja. Sind Sie reich geworden, kann man sagen. Sie haben eine Idee gehabt, die auf einer Entdeckung basiert. Sie haben damals, glaube ich, 1973 das Telefonbuch entdeckt als solches.
Ja, ich habe es nicht. Das nicht so entdeckt als solches. Ich habe es geschickt vermarktet. Also ich habe das entdeckt in einem kleinen Ort in Wisconsin.
Ja.
Das war ein 10.000, 20.000 Einwohnerort und ich habe mir gedacht, damals haben mir die Leute immer persönlich rübergehen müssen, mir die Straße fragen, Entschuldigung, was haben sie für eine Telefonnummer?
Und sind dann wieder zurück ins Haus und haben die Telefonnummer dann angerufen.
Und an diesem Ort in Little Free and Flag haben die Leute ein Verzeichnis gehabt, wo alphabetisch geordnet waren die Namen aller Bewohner und daneben eine Telefonnummer stand. Und die Telefonnummer war dem Namen so zugehört, dass bei jedem Namen die Nummer stand,
gut,
zu dem Namen dazu gehört.
Ja.
Und man dachte, das ist ganz schön geschickt und habe die Idee adaptiert.
Sprich, die haben die Namen alphabetisch geordnet und gleich neben einem Namen, sprich, da wohnt der Herr Edem, ist wahrscheinlich als erster gestanden und daneben ist gestanden 3475.
Genau.
Und darunter ist gestanden die Frau Britta oder was auch immer.
Wichtig ist halt, dass die Nummern nicht jetzt der Reihe nach geordnet sind, sondern dass die Nummern den Namen zugeordnet sind.
Aha, also die Namen, damit man die Nummer leichter findet,
genau.
Und nicht sagen, ja, der wohnt drei Straßen weiter, gehe hin und dann rufe ich erst
genau.
an.
Genau. Was natürlich auch eine Möglichkeit gewesen wäre, man könnte natürlich auch die Bücher so gestalten, dass der Namen drinnen stehen und die Adresse dabei steht, dass man hingehen kann und fragen kann, Entschuldigung, was haben Sie für eine Telefonnummer? Die haben das so gelöst, dass gleich neben dem Namen und Adresse auch die Telefonnummer stand.
Aha.
Und eine gute Idee, haben mich erkundigt, wer da das Patent drauf hat. Mhm. Ich habe das relativ günstig erworben damals um 30 Millionen Dollar.
Ja, das war für damals aber schon eine kleine Stange
Geld. Es war natürlich auch Geld, aber eigentlich...
Wie viel ist das in Schilling heute?
77 Milliarden.
77 Milliarden Schilling, sprich, da haben sie schon ein bisschen investiert.
Naja, ich habe mir ein bisschen, ich habe kellneriert am Abend, habe aber nicht das Geld sofort ausgegeben, sondern haben immer auf die Seite geklickt.
Naja, sicher.
Und davon. Und jedenfalls mit dieser Idee vom, ich habe es dann Telefonbuch genannt, bin ich in den nächsten Ort gegangen und habe gesagt, ja, ihr habt ja auch Telefone, wollt ihr ein Telefonbuch haben?
Und dann sind sie Nummern sammeln gegangen, ne?
Wie heißen sie? Ja, und dann nach demselben Konzept habe ich das dann so gemacht, dass ich einfach in mehreren Städten das lizenziert habe und als Franchise vergeben habe.
Also, sprich, also wirklich vom Klinkenputzen zum Millionär geworden. Ne?
Ja, also das ist ja im Prinzip eine Idee, die man überall verwirklichen kann. Man braucht nur den Namen und die Telefonnummer von einem Ort und kann dann überall ein Telefonbuch erstellen.
Und sie haben aber seitdem wieder unfassbar viele neue Ideen gehabt. Sie sind immer reicher geworden, dazu kommen wir später. Und sie sind da wegen einer, sozusagen, wegen eines Planes, den sie hier im Land vorhaben. Ja. Aber das wollen wir nochmal hinterm Berg halten. Ich möchte auf jeden Fall den zweiten Gast noch vorstellen. Es ist der Fred Scheitel. Herzlich willkommen, Herr Scheitel.
Guten Abend.
Herr Scheitel, Sie sind Sie sind Friseurmeister, ist das richtig?
Das ist korrekt.
Haben im 15. Bezirk einen relativ kleinen, aber gut gehenden Friseurladen.
Sag ich mal klein, aber fein in der Testorella-Gasse.
In der Testorella-Gasse im 15. Bezirk. Wie war Ihr Werdegang?
Naja, klassisch, möchte ich sagen. Also ich bin aus Arbeiterverhältnissen. Wie es dann war, hat der Vater gemeint, der Bus soll jugendliches Gewerbe lernen. So habe ich mich dann, ich habe mich entscheiden können zwischen Automechaniker und Friseur. Habe Friseur gewählt, war in der Lehre beim Metternich. Das war wirklich noch eine Lehrzeit. Also da hat man im ersten Jahr ist man über Haar wegkehren und waschen, aber nicht Haar, sondern Häusl, nicht rausgekommen.
Häusl heißt in dem Fall die Toilettenanlage.
Ich nehme sogar die Toiletten, eine eigene Frisur?
Nein, also das war, wir haben, früher war es nicht, da ist man nicht an die Kundschaft gekommen vor dem dritten Lehrjahr.
Hm? Sprich, den Friseurberuf ausüben und daran lernen, das Hand davor hat man 2 Jahre noch putzen müssen, pipapo. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ist ja sicher allen ein Begriff.
Gut. Früher war es so.
Sie sind aber trotzdem aus dieser eigentlich sehr tristen Grundsituation zu einem eigenen Geschäft gekommen, das ganz gut geht, Sie können ganz gut leben, glaube ich.
Naja, ich würde sagen, die rosigen Zeiten sind vorbei, heute wird es auch nicht leicht gemacht, als Selbstständiger irgendwo noch zu überleben, zumindest als kleiner Selbstständiger. Als Einzelkaufmann. Es ist sehr schwierig, weil die Konkurrenz immer erdrückender wird. Die Leute, die einen Friseur noch regelmäßig aufsuchen, sterben weg. Hm. Ich habe viele Stammkunden gehabt.
Wie alt sind Sie jetzt?
Ich selber bin 65.
Sie sind 65, haben Familie?
Ich habe einen Sohn, der was aber im Ausland lebt.
Aha, was hat ihn dahin verschlagen?
Ein Watschen von mir.
Und wieso hat er die bekommen? Eine Ohrfeige für die Nicht-Wiener?
Naja, er hat wir in der dritten Klasse haben die Gedächtnisübungen angefangen und er hat mir einmal 2 Fälle heimgebracht, woraufhin ich zu ihm gesagt habe, wenn das noch einmal ist, dann schäbert es aber ordentlich, dann spielt es Granada und er ist dann gekommen, beim nächsten Mal hat er 3 Fälle gehabt, das war natürlich eine Provokation mir gegenüber. Daraufhin habe ich ihm eine angerissen und er ist dann wirklich auf Grenada und lebt jetzt dort, verkauft Orangen oder irgend so ein Blödsinn.
Er ist in Spanien und in Grenada und verkauft dort Orangen.
Ja.
Und was haben Sie gemeint, es spielt Grenada? Wer hat das gespielt? Wie geht dieses Lied?
Das sagt man so. Grenada, du schönste Stadt in Spanien, ich höre die Kastagnetten spielen, ich denke gern an dich zurück, Granada, du spielst Granada, du schönste Stadt im Süden von Spanien.
Olle! Ihre Frau lebt noch?
Nein, bin verwitwet.
Wie schaut's mit dem Franz Strohdach aus? Haben Sie Familie?
Ja, also ich habe 2 Töchter, Mary Ann und die Bill Clinton.
Mary Ann sind ja schon 2.
Das ist ein Doppelname. Und die Bill Clinton Susi. Also Bill Clinton sagen wir nur so, weil sie auch gern Krawatten trägt.
Und Sie sind noch verheiratet?
Ich bin
mit der
verheiratet.
Mutter der beiden Kinder?
Mit der Mutter von den beiden.
Wie heißt die?
Mama.
Mama Strohdach.
Genau.
Verstehe.
Zu ihrem Namen. Sie ist zu Hause und hat eine Schürze und du die Sachen kochen zum Essen und zu Hause wohnen in derselben Wohnung wie wir und halt als Mutter.
Mr. Strohdach, zu Ihrem Namen gibt es ja auch eine ganz interessante Geschichte, die möchte ich nachher auch noch besprechen. Ich würde sagen, vorher hören wir uns ein Lied an und sagen nachher, wie wir es gefunden haben, oder?
Ja.
Gut?
Das ist ein guter Tier, wie wir
das
sagen.
Kann ich jetzt schon sagen, wie sie es gefunden haben. Durch Aussuchen aus dem Katalog. Wenn es da so durchgeht, die Schallplatten.
Naja, aber man muss ja wissen, wo man suchen muss. So leicht ist es gar nicht.
Grenada, du bist die Stadt in Hispaniola, Grenada.
Bei mir zu Gast Fred Scheitel.
Guten Abend.
Friseur aus der Testarello-Gasse, glaube ich.
Guten Abend, ja, wurscht. Also,
15. Bezirk.
Das ist sozusagen der Taufname. Ich habe mich dann selber umgenannt auf Alfred, weil ich ein ziemlicher Weltraum-Fan bin. Und seitdem sage ich, soll ich mich die Leute Alfred nennen.
Sie interessieren sich privat also für Raumfahrt?
Raumfahrt, alles was dazugeht. Raumfahrt, Sterne, Gestirne,
na, da muss Ihnen ja das Planeten. Lied auch gut gefallen haben, Fred vom Jupiter, ne?
Ja,
kennen Sie das?
Ja gut, aber das, ich meine, ich interessiere mich ernster.
Ah, was heißt das? Wie gehen Sie diesem Hobby nach?
Naja, ich habe ein Teleskop in meiner Wohnung und mache Sternbeobachtungen.
Und was war die interessanteste Beobachtung, die Sie jemals gemacht haben?
Naja, sicher der sterbende Uranus.
Der ist tot?
Ja, der Uranus ist vor Millionen Lichtjahren erloschen, aber weil ein Lichtjahr entfernt wird, ist das Licht von ihm noch immer auf die Erde geschienen. Aber
gescheint.
Aber vorgestern ist er loschen.
Aha, vielleicht ist er ausgegangen.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Vielleicht eine Wolke davor, dass man es nicht gesehen hat, das Licht, kann auch sein.
Die andere Stimme, die Sie hören, ist der French Strohdach. Ja. Er ist Austroamerikaner. Warum Austroamerikaner? Was ist Ihre Geschichte? Und ich glaube, mit dem Namen gibt es ja auch eine eigene Geschichte, ne?
Ja, also ich bin an und für sich in Wien geboren und heißt mein Taufnamen Joe.
Joe. Sie sind in Wien als Joe geboren, Joe Strohdach.
Ja, genau.
Was haben Ihre Eltern gemacht?
Mein Vater war Rauchfangkehrer.
Ja.
Und meine Mutter Puppenspielerin.
Was heißt das?
Die Großmutter gespielt in der Urania vom Kasperl.
Aha.
Und dann haben meine Eltern gesagt, ich soll in die Schule gehen. Bin in die Schule gegangen und habe gehabt Mathe, Sachunterricht und Deutsch mit Gedächtnisübungen. Und dann, wie ich 42 war, habe ich mir gedacht, das ist, ja, was mache ich da? Und bin nach Amerika ausgewandert.
Und dann ist diese Telefonbuchgeschichte passiert. Und jetzt, was waren Ihre größten Projekte seitdem? Wie haben Sie Ihre Milliarden gemacht, Herr Strohdach?
Ich habe die Telefonbücher gemacht für alle großen Städte, also eigentlich für Columbus, Cleveland,
ja?
Akron, Dayton, für die Teile von New York auch, teilweise. Aber da kommt man schwer rein, weil natürlich da viel von der Wirtschaft zählt auch nur. Mhm. Wenn man nicht den Bürgermeister kennt, dann kommt man schwer dazu.
Klar. Aber jetzt sind Sie zurück nach Österreich und haben einen großen Plan. Vielleicht erzählen Sie uns das einmal. Und da sind wir auch bei dem Thema, das wir behandeln wollen.
Und zwar, weil es ja immer heißt, ja, keine Arbeitsplätze und Altbausanierung und Pipapo im 15. Bezirk, habe ich halt die Idee gehabt, dass man vielleicht ein Frisiererlebniswelt machen könnte. Mhm. So nach dem Vorbild von Disney World,
ja,
wo man hat, wenn man sich eine Kamradbahn oder so ein Scherengondel.
Und Sie sind der Donald Duck.
So, oder so, was ich, Heißlufttrockner, Karusselle. Und man sich auch nicht nur rumfahren kann und lustig, sondern man muss sich wirklich auch frisieren lassen kann.
Mhm. Man sieht schon, dass der Fred Scheitel ein bisschen unzufrieden ist, oder?
Naja, bitte. In meinen Augen, das ist genau die Problematik, was wir haben bei uns im Gewerbe. Dass große Ketten sind und kommen und die unsrigen, die einheimischen Kleingewerbetreibenden in Häuser drucken, die Luft nehmen.
Es ist ein neuer Fall, wie es in der Gastronomie ja schon seit Jahren hier passiert, wie es in der Musikindustrie passiert, dass sozusagen aus dem Ausland auch hier die Geschehnisse gesteuert werden. Jetzt kommt der
Franz Strohdach.
Bei der Musik ist es
natürlich, nicht? Wir haben gerade einen englischen Künstler gehört zum Beispiel, am Anfang war eine schwedische Band zu hören.
Ja, stimmt, ja.
Es gibt wird, glaube ich, die Volksmusik in Österreich kommt fast überhaupt nicht mehr, wenn nicht der Seppel sein Odo mal Österreich machen wird und der Harry. Ne?
Opus gibt es nicht mehr und so.
Opus gibt es auch nicht mehr. Naja, machen ja nichts.
Aber Bulgarien.
Ja, macht auch nichts, ne? Weil einfach von außen sozusagen Dinge kommen. Jetzt kommt Franz Strohdack mit dem Frisiererlebnispark, wo ein Trockenhaubenkarussell untergebracht wird, die Kameradbahn, die raufzieht auf die Turmfrisur, wo es dann oben wieder dann eine Schuppenbahn gibt, also ein Pendant zur Geisterbahn. Ja. Sprich, man geht nicht mehr zum Friseur, wenn man sich die Haare schneiden will, sondern man geht in die Frisiererlebniswelt.
Man will ja was erleben, man will ja Spaß haben, da kann man auch die Kinder mitnehmen, es ist durchaus familientauglich.
Sprich, die ganze Unterhaltung, was macht da der normale Friseur? Warum wollen Sie das machen? In erster Linie, weil es wahrscheinlich wirtschaftliche Vorteile bringt.
Naja, ich denke mal, ich komme von da und ich möchte ein bisschen was ans Land zurückgeben, von wo ich komme und meiner Tradition zurückgeben, von dem Geld, was ich in Amerika gemacht habe.
Sprich, Sie meinen,
das können Sie woanders auch zurückgeben. Da brauchen Sie einfach nur, können Sie mir zum Beispiel ein bisschen was geben oder schenken Sie es oder sonst wohin.
Ja, Sie kaufen sich dann wahrscheinlich Wurstsemmeln drum oder so.
Aber ich meine, mir kann es eh wurscht sein, ich verdiene mir ein paar Knetsch. Mehr oder weniger zu wenig zum Existieren, zu viel zum Sterben. Und aber mir ist wurscht.
Wieso, aber wie ist Ihnen das wirklich wurscht?
Nein, wirklich wurscht. Ich denke an die Leute, was noch nicht 65 sind wie ich. Die stehen vor dem Ruin.
Aha,
so. Und das ist ja das. Ich meine, ein richtiger Friseur, was die Leute vorher Wert gelegt haben, das war halt eine ordentliche Frisur. Ne? Vielleicht auch reden, dass man sich auch
aushalten kann. Darf ich da gleich einhaken? Franz Strohdach, haben Sie überhaupt eine Ahnung vom Frisierwesen eigentlich? Darf ich da ganz polemisch fragen?
Naja, da gibt es ja Personal, das kann man ja durchaus einkaufen, das Know-how.
Ja, das ist eh so ein Punkt mit dem Einkaufen. In die großen Ketten, was Sie aussprechen, ist alles kurz eingekauft und wenn es nicht mehr braucht werden, wieder weg. Also heuer und feier. Nicht? Also feier die Feste, wie sie fallen. Heuer
gibt es nicht?
Na, heuer gibt es so Feste, also 15 Feiertage. Und die wie letztes Jahr genauso eigentlich. Also heuer wie letztes Jahr Feier. Und zu Silvester dann überhaupt. Da ist das größte Feier von alle. Aber bei uns, ich meine, ich hab zwei Damen gehabt.
Als Unterstützung, die bei Ihnen angestellt waren.
Die Sellinnen habe ich gehabt, 30 Jahre. Und wissen Sie was?
So alt waren die?
Ja, das sind alt geworden bei mir.
Das die ist, waren 30 Jahre
bei mir angestellt. Treueste Dienstverhältnisse. Und zum Schluss, was ist gewesen, ich habe es so nicht mehr leisten können.
Sprich, die Abfertigung, jetzt nur mehr alleine.
Die Abfertigungen, ich habe zu der Frau Monika gesagt, Frau Monika, schauen Sie sich das an, was Ihnen von juristisch, was Ihnen zusteht, das kann ich mir bitte sehr nicht leisten. Ja? Das ist ein ganzer Jahresverdienst für beide. Ja bitte, woher nehmen wir? Wissen Sie, was das kostet? Das muss ich ja so netto haben in der Kasse. Wie soll denn das funktionieren? Macht sich da irgendwer Gedanken? Nein. Die kann man genauso wenig gut, wie die Arbeit nehmen.
Herr Scheitel, jetzt ganz kurz zurück zum Herrn Strohdach. Jetzt kommen Sie mit den Riesenplänen, Sie sind kein Friseurmeister, Sie haben vom Frisieren keine Ahnung, Sie kaufen sich die Leute ein, die an das fachliche Wissen machen, Sie wollen einfach Ihre Idee hier umsetzen.
Ich denke mal, es wäre einfach schön, so ein großer Erlebnispark, so Frisiererlebniswelt, kann man sie frisieren lassen, man kann auch Langosch kaufen, wenn man Hunger hat.
Ja, da kann ich ein Kleinbrotergeschäft aufmachen.
Naja, es ist ja tatsächlich eine Mischung aus Prater, aus Vergnügungspark und Friseurladen.
Es soll halt modernere Version von Prater auch sein, nicht?
Naja, wie ist jetzt Ihr wirtschaftlicher Plan? Sie sagen, Sie wollen das Geld, das Sie in Amerika gemacht haben, in Ihr Land aus traditionellen Gründen, weil Sie mit Österreich verhaftet sind, wieder da investieren.
Genau.
Was ist Ihr wirtschaftlicher Plan? Also wie soll das den Menschen zugutekommen? Denn so wie ich das sehe, ist es ja wahrscheinlich so, dass die Leute zu Ihnen kommen in den Erlebnispark und Ihnen Geld geben, damit Sie noch reicher werden. Das verstehe ich nicht.
Ich möchte ja reich werden.
Das verstehe ich schon.
Und es ist ja so, dass ich in die Steuern in Österreich zahle. Es geht ja auf über die Unbegrenzabilität, verliert das Ganze in der Gemeinde zurück. Also wir schaffen Arbeitsplätze, wir versteuern unser Geld in Österreich. Also es dient dem ganzen Standort Wien halt auch.
Ja, und wie würden Sie die Attraktivität Ihres Erlebnisparks beschreiben? Wie stellen Sie sich das vor, wenn man da reingeht? Was hat man davon? Ist das nicht irgendwie ein total schnell, Abfertigung, wie man es halt gewohnt ist. Sie sagen Disney World. Waren Sie schon mal dort?
Ja, freilich oft.
Ja. Ist ja, das schön. Eine schöne Art des Vergnügens?
Ja, ich finde schon, ja. Kann man sich sicher dran gewöhnen. Es gibt auch jetzt schon in Österreich die Shopping City Süd zum Beispiel.
Ja.
Das, also die Leute wollen ja das eindeutig. Sie gehen nicht nur zum Kreisel, sondern gehen auch in Supermärkte und in Shopping Centers. Und ich sehe nicht einfach, warum das nicht im Friseurgewerbe genauso umsetzen sollte.
Ja, ich zweifle
es, es, geht auch, nicht, es geht auch keiner mit seinen Schienen zu Fuß den Berg hinauf, die Leute fahren im Skilift. Es gibt Autos, die Leute tun nicht reiten. Das ist einfach Fortschritt, würde ich sagen. Man darf sich da nicht mit aller Gewalt gegen die neuen Zeiten versperren.
Ja, aber ich weiß nicht, warum eigentlich so kompliziert alles muss zu einer Erlebniswelt werden. Wenn ich was essen will, kann ich nicht mehr nur essen, sondern ich muss vorher eine Runde mit dem Kasperltheater fahren oder mit dem Ringelgespiel. Ich meine, für mich ist das nichts. Wenn ich zum Friseur gehen will, dass ich mir die Haare schneide, vielleicht dass ich mir was Neues erzählt aus der Umgebung. Aber es hat angefangen mit dem Kaffee servieren. Ne? Wo hat sowas früher gegeben, einen Kaffee beim Friseur? Wo überall die Haare mal dumm fliegen. Das ist ja unhygienisch eigentlich bis ins Letzte.
Wie würden Sie, Sie haben ja das erlebt, wie lange haben Sie Ihr Geschäft? Wann haben Sie, Sie haben sagen, Sie so waren mit 16 waren Sie Lehrling bis 19, dann haben Sie sozusagen die Gesellenprüfung gemacht, dann waren Sie irgendwann Meister. Und wann haben Sie Ihr Geschäft gemacht?
Ich habe mein Geschäft aufgemacht, da war ich 29.
29, Sie sind jetzt 65.
36
Jahre. 36 Jahre Friseurgeschäft. Schreiben Sie mal, wie es vor einigen Jahrzehnten war.
Naja, der Friseur, sagen wir so, es waren noch stiere Zeiten am Anfang und dann, wie so ein bisschen der Wirtschaftsaufschwung war, sind die Leute eigentlich stark zum Friseur gegangen und es war wirklich en vogue, wie man sagt, zum Friseur zum Gehen und es waren Damen da mit teuren Frisuren, Dauerwellen, auftopieren, Spitzenschneiden, Mäschen, alles und man war wirklich irgendwo ein Zentrum, zumindest ein lokales Zentrum. Ja, und dann hat es angefangen mit die Sachen, dass die Firmen die größeren gekommen sind und eigentlich mehr oder weniger die kleinen Friseure erpresst haben. Das ist wie eine richtige Mafia.
Wie ist das passiert?
Naja, da muss man dann auf einmal heißen, naja, wissen Sie, wir schicken ihnen keine Scheren mehr und keine Rasiermesser, wenn sie nicht auch irgendwie den Spray oder den Daft oder das Duftwasserl verkaufen. Ja, und so ist es geworden, dass die Leute immer mehr eigentlich von dem, dass die Friseure dann immer mehr abhängig waren von die Leuten, was da beliefert haben. Da haben sie nur wenige wehren können.
Nur wenige haben sich da wehren können, weil die meisten sich nicht wehren haben können.
Nicht? Und das ist genau das, was wir aufzeigen wollten, nicht? Dass hier Macht ausgeübt wird. Wie man damit umgehen kann, ist sicher auch eine ganz interessante Frage, oder?
Ja, schon.
Sicherlich.
Depeche Mode, it is no good. Naja, jetzt haben wir ein bisschen gehört von Fred Scheitel, wie das so war früher beim Friseur, Alfred. Nicht? Alfred ist mittlerweile getaufter Fred Scheitel. Nur jetzt frage ich mich, und ich frage vor allem aber auch den Franz Strohdach,
ja, das bin ich.
Wie er das machen will mit seiner Friseur-Erlebniswelt. Früher hat man auch gesagt, der Friseur ist Psychologe.
Ja, das hat man früher mal gesagt, aber ich finde, das ist einfach nur, die meisten Friseure wissen nicht irgendwie, wofür sie da sind. Die glauben, sie sind für alles zuständig, sie müssen reden und über alles Bescheid wissen, was so im Bezirk passiert. Bei mir in der Firma hat jeder seine Aufgabe und die dazu erfüllen. Und wenn ich sage, ich zahle jetzt $14 oder was weiß ich,
140 Schilling, 150 Schilling.
Für einen Friseur, dann möchte ich, dass er mir die Haare gescheit schneidet und ich will nicht hören, was ist neues, der Tratsch oder...
Na, für $14 kriegst du keinen ganzen Friseur, da kriegst du nur einen Haarschnitt, nicht?
Naja, da spricht er genau vielleicht auch was an.
Da muss man einfach da... Genau, welche Leistung für welches Geld und das ist...
Naja, sicher, Herr Strohdach, Sie wollen ja sicher auch, dass die Leute zufrieden da rausgehen, oder?
Ja, schon.
Sprich, Sie werden wahrscheinlich auch analysiert haben, was sind die Bedürfnisse der Leute, die Sie da befriedigen.
Ja, genau, also die Leute wollen... erstens mal Spaß haben, sie wollen gutes Essen haben, gute Qualität.
Ja, wie haben Sie denn Spaß dort? Erzählen Sie einmal.
Ja, zum Beispiel gibt es Frisierclowns, mit denen man sich fotografieren lassen kann mit den Kindern. Die haben so Scheren in der Hand und immer abgeschnittene Haare. Da können die Kinder auch hin und in die Haare schneiden.
Mhm.
Und dann ärgert er sich, nicht wirklich, er tut nur so, als ob.
Ja. Die Kinder dürfen die Clowns segieren sozusagen.
Ja, genau. Mhm. Und anbrunzen. Und ansonsten gibt es halt noch so eine Hochschulbahn.
Ja.
Und da gibt es eben diverse Rides, sagen wir.
Was ist das?
Also eben Geisterbahn, also Schuppenbahn.
Mhm. Und was passiert denn der Geisterbahn? Wie werden da die Kinder erschreckt?
Ja, gibt's Figuren mit ganz schlechten Frisuren.
Ja.
Wahrscheinlich sind sie dann vor, dass der Stö. Weil die Nomen ist Domen. Mit dem Strohdachl schaut die aus, mit dem Semmel. Ist ja ein semi-weißer Hund, frisurmäßig.
Der Herr Strohdach?
Ja. Sie haben ja seit 3 Wochen keinen Kampel gesehen, wenn ich genau hinschaue.
Ich kenne den Herrn Kampel nicht.
Nein, ich meine, sie sind in keine Friseurhände. Ich meine, sie wollen eine riesen Friseurhalle oder Supermarkt aufmachen, aber von Frisieren selber keine Ahnung, ne?
Das verstehe ich jetzt nicht.
Der Herr Scheitel meint, dass Sie selbst eine sehr unvorteilhafte, schlechte Frisur haben.
Ja,
und da sozusagen das kein Renommee ist.
Ja, was, wenn Sie sagen, das ist eine gute Frisur, dann werden Sie in Österreich sicher kein Geschäft machen, mein lieber Herr. Weil wenn das Ihr Eindruck von Eleganz ist oder schick,
so dann... Vorne ein bisschen kürzer und hinten ein bisschen länger im Nacken.
Der Zug ist abgefahren, tut mir leid. Entschuldigen Sie. Hello Friends kann ich dann nur sagen, look at me, Autogramme vis-à-vis. Ne? Können Sie einmal zu mir kommen? Nehmen wir Zeit für Sie, zeige Ihnen ein paar Haarschnitte. Wenn schauen, wie gut sie ausschauen noch. Ja.
Ich möchte trotzdem da ein bisschen beim Thema weiterbleiben. Jetzt geht man in diese Schuppenbahn.
Mhm.
Und sozusagen ein Pendant zur Geisterbahn und,
ja.
Und da schneit es Schuppen. Mhm. Und das findet man grauslich natürlich.
Ja,
sind das dann echte Schuppen?
Ja, schon.
Also wie kommen Sie dazu? Sie lösen das sozusagen von Ihren Mitarbeitern von der Kopfhaut runter?
Wir kaufen billiger aus Pakistan und Tunesien. Da gibt's genug Arbeiter und Leute. Das ist einfach die Lohnkosten niedriger.
Mhm.
Und dann gibt es einfach Leute, die das gerne machen. Die ihre Haare einfach nicht waschen und viel Schuppen. Mhm.
Und kann man sich dort die Haare waschen lassen auch?
Ja.
Wo?
Im Wasser.
Ah, da gibt es sozusagen das Shampoo-Becken, oder
ja,
wie?
Ja, genau.
Aha.
Und da kann man die Haare reintauchen und dann werden sie gewaschen und dann sind sie nachher nass und da muss man es trocknen lassen.
Naja, das macht man dann in der Trockenhaubenbahn.
Genau.
Ich meine, stellen Sie sich das vor, wenn ich die Leute beobachte am Friseur, das sind ja zum Teil Typen, die miteinander überhaupt nichts gemeinsam haben. Die müssen sogar dann im gleichen Becken sitzen, Herrn Snack.
Ist das nicht unhygienisch?
Das ist da unhygienisch, bitte.
Ja, das sind ja Kleidertabletten drin und das wird ja dann gereinigt. Das ist immer neues Wasser. Und
na, wenn ich da rausgehe von Ihnen, na,
stehe ich wieder. Werden Sie sich das anschauen, Herr Scheitel, Sie als alteingesessener, alt-Wiener Friseur?
Na, sicher nicht.
Sie bringt man da nicht rein?
Na.
Und Sie sind auch
was
dagegen?
Was mache ich dort, wenn ich unterhalten werden will, gehen ins Kasperltheater. Aber wenn ich zum Friseur will, dann will ich, dass man, wer die Haare macht, Spitzen schneiden, Mäschen legen, was immer, vielleicht eine Maniküre.
Das habe ich auch schon probiert, aber wenn man zum Kasperltheater geht, in die Urania und sagt, ich hätte gerne einmal einen Seitenscheitel, dann sind total unhöflich zu einem.
Aha.
Und sagen einem, wir sind ja nicht beim Kasperltheater.
Höflichkeit ist ja auch was Wichtiges. Das schreiben Sie auch. Ich habe das durchgelesen in einem Konzept. Sie haben ein 50-seitiges Konzept
ein
geschrieben.
Ein Treatment
über Ihren Frisur-Erlebniswelt. Und da steht auch drinnen, dass man sehr höflich behandelt werden wird.
Ja, genau.
Wie gehen Sie da mit Ihren Mitarbeitern um, damit Sie garantieren, dass die auch höflich sind?
Naja, erstens mal habe ich eine sehr kleine Eingangstür in meinem Büro, dass die Leute schon mal gebückt reinkommen müssen.
Mhm.
Und ich sind alle bei Sie zu mir und ich lasse mich auch mit Handkuss begrüßen.
Ja. Das heißt, Sie üben das und machen Sie die Höflichkeit auch vor?
Nein.
Gehen Sie mit gutem Beispiel voran?
Ich bin ja der Chef.
Aha.
Und es ist halt auch wichtig, dass die Leute dann, das lernen unsere Angestellten zu sagen, hey, Sie schauen heute sehr gut aus und das Hemd steht Ihnen gut oder...
Da machen Sie einen Kurs, oder wie?
Ja. Aber man kann auch sagen, zum Beispiel, kann ich Ihnen weiterhelfen und Sie schauen gut aus. Mhm. Sie heiraten oder so. Das muss man jetzt nicht ernst meinen, das klingt einfach, weil es höflich klingt.
Ja. Und dadurch glauben Sie, dass Sie die Menschen glücklich machen?
Die Angestellten nicht, aber die Kunden.
Aha. Und werden die gut bezahlt, die Angestellten?
Ja.
Wie gut?
100 Schilling.
Mhm. Und wie war das bei Ihnen? Sie haben ja jetzt keine Angestellten mehr, Herr Scheitel?
Nein, jetzt mache ich alles selber, nur noch ganz einen kleinen Stammkundenkreis. Aber da bei uns kommt Höflichkeit wirklich noch von Hof, nicht? Hofieren dann an, dann benehmen wir am Kaiserhof. Am gescheimsten Diener, ne? Händewaschen vorher, anputzen den Sessel, wo hingesetzt wird, ein bisschen rasieren, aufschäumen, das Ganze machen. Das geht, also ich brauche das andere nicht. Und meine Klienten auch nicht. Ja. Wenn sie sagen, das brauche ich mir keine Sorgen machen. Aber mir geht es um die anderen, die Jungen, was sind, um was jetzt die Luft wegbleibt, wegen lauter solche Friseurketten. Das ist ja, das tut ja der österreichische Unternehmer, die österreichische Wirtschaft, ist Klein- und Mittelbetriebe, von dem lebt man, die werden auspresst. Ne? Aber die Großen nicht, die sind so groß, dass plötzlich sie keiner leisten kann, dass sie gingen. Na, da kommt dann der Vater Staat und sagt, naja gut, da braucht man, müssen wir unterstützen, da schiebt es einer eine Milliarde. Was? Aber mich unterstützt keiner, mir hilft keiner, wenn ich in die Kreiden komme. Ich kann mich selber rauszahlen. Das ist ja das. Wo da am Sinn fliegt, da oben zu.
Ich würde Ihnen schon helfen.
Sie würden ihm helfen. Wie würden Sie ihm helfen? Würden Sie ihm vielleicht in Ihrem Erlebnispark vielleicht ein kleines Standl geben?
Na, Standl nicht, aber kann sich mal anfangen mit Programmhefte verkaufen oder.
Dass er sich bei Ihnen hocharbeitet. Ja, das ja, das ist doch ein nettes Angebot, oder?
Naja, das. Vielleicht für einen jungen Menschen, aber für mich doch nicht.
Das heißt, Sie können nicht mehr so umschulen.
Na sicher nicht.
Oder er könnte sich zum Beispiel auch als Clown verkleiden.
Ja, das ist auch nicht. Sprich, Sie suchen noch Mitarbeiter.
Ja, vor allem als Clown merkt man nicht, wie alt er ist, da im Kostüm drinnen.
Weil er ja eh geschminkt ist.
Ja, wenn einen Plastikkopf auf hat.
Ja, das ist wirklich, ist nur das einzige Ziel, was ich noch habe in meinem Leben, ist bei jedem Clown machen. Ja? Und zusammenkehren, alle drei Meter.
Meine Damen und Herren, was ich da besonders stark spüre, ist Angst. Und ich glaube, dass man da versuchen sollte, da anzusetzen. Herr Strohdach, wie geht's Ihnen da?
Ich habe keine Angst vor nichts.
Für was haben Sie Angst, Herr Oberhäuser? Ist ja kein Grund, nicht, wir sind nicht da.
Weil es dunkel ist.
Was ist jetzt?
Nein.
Wo ist das Problem?
Ja, weil Sie da auf der anderen Seite sitzen, nicht da ganz allein.
Naja, hinter Ihnen ist er Techniker. Kann ja nichts passieren.
Wo?
Stromleitungen, das Notstromaggregat, alles rennt.
Aber es ist keine Teilfunkkurs, also falls jemand jetzt zum Beispiel herkommen sollte und das Lichtupdate findet man nicht wieder raus da.
Eben. Bitte, ich bin ja immer oben am Königlberg. Kommen wir ja nicht aus da.
Naja gut, es wird ja Tag auch wieder.
Glauben Sie?
Kann nicht so viel sein.
Ja, aber im Studio ist ja kein Fenster. Findet man wieder raus, muss man ewig, bis man stirbt, im FM4-Studio bleiben.
Mhm. Weil der Herr Wutt aber gesagt hat, dass er sich eigentlich eingetragen hat in ORF, ne?
Ja.
Er sagt, der muss ganz schön kräftig sein.
Der ist ein sehr ein starker, kräftiger
das
Mann,
ist ja. Eine Schiebladenudel eigentlich, wenn man das, ganz ehrlich ist.
Ich hab ziemlich zugelegt in letzter Zeit.
Kocht Ihnen die Frau so gut?
Erstens kocht es gut, ich esse oft, ich gehe oft auswärts essen.
Und was heißt auswärts im Ausland?
Nein, irgendwo, was weiß ich, ich bin oft am Königlberg, gibt es gute Restaurants in der Gegend, gut gehe mit meinen Kollegen essen.
Ist Ding im Bergwirt oder
ja,
oben Monte Cuccoli-Platz?
Ja, oben Monte Cuccoli, unten in Hitzing gibt es was Schönes und wir gehen eigentlich, also in der Kantine gehe ich eigentlich nie essen. Aber zugelegt habe ich schon, ja. Die Alte sagt es auch immer.
Ja, aber das macht nichts, der Otto schaut auch nicht so gut aus.
Na, der schaut hervorragend aus, bitte, der hat einen Körper tiptop.
Naja, das hier. Mhm. Schon ein bisschen dick.
Na gut, er neigt schon zur Fettleibigkeit, das stimmt.
Und das Gesicht ist auch nicht so super, finde ich.
Ja, ist ein Watschengesicht halt, ne? Was soll's?
Der Gesicht wie ein Platenspüler, was?
Mit einer Nadel auf der Seite.
Naja, das ist so, der hat so ein Mondgesicht. Wenn es kassig ist, sagt man Mondsicht, sonst sagt man Platenspüler, weil es immer so groß ist.
Mhm. Oder wenn Gesetz.
Ja, der hat einen Riesenschädel, das muss man schon sagen. Ein Mordstrom-Schädel.
Ja. Aber was hier
schaut aus wie ein Verkehrsschild eigentlich.
Ja, wenn man Stopp drauf malt, dann merkt man es gar nicht, ja. Dass der Moderator ist.
Gut, er hat ja, glaube ich, vorher gearbeitet als Stoppschild.
Mhm.
Also erst war er, glaube ich, Stoppschildkröte und dann hat er umgesattelt aufs Stoppschild.
Ja, der macht seinen Weg. Um den braucht man sich keine Sorgen machen.
Na gut, der macht dafür Geld alles.
Na gut, den hat es ja davor da gekriegt. Das, ich meine, schaust du alle an, wie es da sind.
Hast du beim ORF gehört, der hat immer noch seine Kirche, wo er genug verdient.
Na ja, gut. Muss man eh dazu sagen, eigentlich, dass er.
Na, jeder muss schauen, wo er bleibt, was so ist.
Ja, gut, sicher.
Ich mach's ihm gut, wenn ich die Möglichkeit hätte, warum nicht? Wenn ich die Protektion habe, warum nicht? Was gut, soll
der hat seinen Vater.
Der riecht's ja.
Der tragt einen Wave, so wie es mir eingetragen haben. Und
ja, sicher.
gut.
Na, warum nicht? Er soll sich richten. Ich tat's mir ja auch richten, wenn es mir richten hätte können.
Hm. Ich tät's mir auch richten, wenn ich richten könnte.
Naja, gut, da hätte ich auch studieren müssen. Naja, du riechst lieber nicht. Ne?
Ja, aber wenn ich mich angehe, würde ich es mir auch selber richten.
Erst, das Geschlader geht mir jetzt eigentlich schon ziemlich am Arsch schlecht, sag ich einmal. Da würde ich sagen, ja, gute Nacht, schlafen Sie gut und träumen Sie süß von saure Gurken.
Was haben wir denn?
Hey!
Hey! Ja, so. Hat das kenne ich.
Ist das Mr. Spock?
You see, it's getting late. Please don't hesitate. Put a little love in your heart.